Düsseldorf Calling. Das ist der Podcast der Tonhalle Düsseldorf. Für eine gute Viertelstunde telefoniert Intendant Michael Becker mit Adam Fischer, dem Principal Conductor der Düsseldorfer Symphoniker. Ganz privat und ungeschnitten geht es um Themen von A wie Adam bis Z wie Zauberflöte.
Hallo Adam.
Hallo.
Jetzt haben wir unser allererstes Gespräch.
Ja.
Unser Podcast. Das Ganze ist ein ABC und zum Glück fängst du mit A an und deshalb nehmen wir als allererstes in dem ABC Adam. Und was, glaube ich, die meisten Menschen, die dich als Dirigenten kennen, wissen, ist, dass du sehr schnell nicht Herr Fischer genannt werden möchtest und auch nicht Maestro, sondern Adam. Dieser Name scheint dir wichtig zu sein.
Ja, so ist meine Enkel nennen mich auch Adam, weil das passt zu mir besser als Großvater. Das war so seinerzeit. Ich habe meinen Vater und meine Eltern gefragt, warum sie mich Adam genannt haben, weil in der Zeit, das war nach dem Zweiten Weltkrieg kurz, hat es sehr wenige Adams gegeben. Und also meine Mutter sagte, sie wollten einen Namen finden, den dann jeder kennt. Und in allen Sprachen dasselbe ist, wollten nicht, dass ich die Chance habe, überall hinzugehen. Aber meine Mutter hat dann auch gesagt, mein Vater wollte mich Adam nennen, weil für ihn, er war 50, wie er geheiratet hat das erste Mal und ich war so eine Sensation. Ich musste so sein wie der erste Mensch. Aber das war die Meinung meiner Mutter.
Dann kamen aber noch zweite und dritte Menschen dazu.
Ja, also da Ivan ist dann ein Jahr später geboren, das ist mein jüngerer Bruder und meine Schwester Esther, die war 4 Jahre später. Also es war so, mein Vater hat wegen des Krieges erst mit 49 geheiratet und dann sind sofort die 3 Kinder gekommen und alle Bekannten, die waren ganz begeistert, dass er so spät so eine große Familie gründen konnte. Und ich erinnere mich, als Kind haben da alle Bekannten, Gottes Willen, das gehört alles Ihnen, also den Satz habe ich immer von allen Erwachsenen, von alten Freunden, von meinem Vater gehört.
Dass er so ein Reichtum hat.
Ja, das hat plötzlich, wenn er 50 Jahre lang war, ein Junggeselle und dann plötzlich hat er 3 Kinder.
Der Junggeselle würde ja eigentlich zum Dirigenten auch ganz gut passen, aber bei dir ist es auch, du bist auch ein Familienmensch, ne?
Ja, natürlich, also Familie ist wichtig. Ich habe 2 Kinder, also eine Tochter und einen Sohn und die Tochter ist verheiratet. Und dort gibt es 3, also sie hat 3 Kinder. Und ich habe dadurch 3 Enkelkinder, der Onkel, der Sohn ist, da ist auch verheiratet, haben noch keine Kinder.
Betrachtest du dich selber als erwachsen? Oder einfach nur, siehst du dich nur als
was
Mensch?
Was heißt erwachsen? Also ein Mensch, da brauche ich eine Definition, was ist erwachsen? Also ich sage von mir immer, ich werde älter, aber ich werde nie erwachsen. Und das ist nicht immer bequem im Familienleben. Da hat meine Frau sich ein paar Mal beklagt. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, die Neugierde, die ein Kind hat, das muss man das ganze Leben bewahren. Und insofern lerne ich immer was von den Kindern, Fragen stellen zu können und etwas entdecken, was man aus der Routine vielleicht gar nichts merkt.
Das ist ja eigentlich für den Ersten, also den Erstgeborenen, gerade bei 3 Kindern ungewöhnlich. Also ich kenne immer nur dieses typische Psychogramm einer Sippe, wo es dann heißt, der Erste ist der Held der Eltern, der immer auch eigentlich versucht, wie die Eltern zu sein. Und der Zweite versucht das Gegenteil und der Dritte macht dann irgendwo, wozu er Lust hat. Da passt du eigentlich eher zum Dritten von deiner Einstellung.
Ja, ich weiß es nicht. Also es gibt so eine komische Formulierung von meiner Schwester, weil wir sind beide Dirigenten geworden, ich und der Ivan. Und die Schwester ist Psychologin und also sie hat gemeint, ich bin Dirigent geworden, weil mein Vater das gewollt hat. Und der Ivan sei Dirigent geworden, weil der Vater dagegen war, dass er Dirigent wird. Also er war immer der Revolutionär, der wollte mit der natürlichen, der gottgegebenen Reihenfolge nicht abgeben, wieso ist er der Jüngere und hat also immer dagegen revoltiert. Und mich hat das viel weniger interessiert. Ich habe das, was man von mir erwartet, eher erfüllt. Was letztlich komisch ist, weil ein Dirigent sollte nicht deshalb Dirigent werden, weil die Eltern das wollen. Also diese revolutionäre Einstellung hatte ich eigentlich nicht.
Das klingt aber ja fast so, als hättest du viel lieber was anderes gemacht.
Was weiß, heißt das? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, also soweit ich mich zurück erinnern kann, wollte ich immer Musik machen. Also ob ich jetzt gerade dirigieren sollte, das war natürlich nicht klar, aber dirigieren, die Musik war für mich sehr wichtig. Ich kam aus dieser Musikerfamilie, da waren viele Musiker, auch vor mir in der Familie schon da und habe sehr viel Musik gehört und ich wollte immer Musik machen. Also wenn ich ein bisschen zynisch das erklären kann, ich habe Klavier gelernt und ich habe viel geübt und ich wollte eben Musik machen und ich war immer unzufrieden damit, was da rauskam. Ich habe es immer so viel schöner vorgestellt und meine Hände haben das nicht verwirklichen können. Ich habe mich geärgert, dass ich das nicht verwirklichen kann. Und so war das eine natürliche Entwicklung. Als Dirigent kann man die technische Fähigkeiten der anderen, die vielleicht besser sind, benutzen.
Hat denn die Tatsache, dass du einen Dirigentenvater, dass ihr einen Dirigentenvater hattet, hat die damit zu tun, dass ihr Dirigenten geworden seid? Habt ihr es so selbstverständlich vor Augen gehabt oder habt ihr es eigentlich ganz von außen gelernt? Habt ihr ihn überhaupt erlebt als Dirigenten?
Naja, wir haben ihn ein paar Mal gesehen. Er war Dirigent, aber hat auch andere, er war Musikdramaturg des Rundfunks, also er war nicht fester Dirigent bei einem Orchester, aber hat dirigiert. Ich habe ihn ein paar Mal bei Rundfunkaufnahmen und bei Konzerten auch erlebt. Es war viel eher mein Cousin, der war auch Dirigent, der ist 12 Jahre älter als ich. Und da war eher ein Vorbild für mich. Der ist dann hinterher auch nach Deutschland gegangen und war jahrelang, hat in Köln an der Oper, war er erster Kapellmeister. Er war eher das Vorbild für mich. Aber Musik und die vielen, ein Orchester, das zusammen Musik macht, das hat mich fasziniert. Das wollte ich immer machen.
Aber das musst du ja sehr früh dann erlebt haben, damit du sagen konntest, naja, das mit dem Klavier mache ich nicht, aber das mit dem Dirigieren werde ich tun. Wann war denn diese Wetterscheide, wo du gesagt hast, jetzt mache ich das andere?
Also es war mit 10, 11, 12 schon klar, dass ich nicht so ein guter Pianist sein kann, wie ich das wollte. Was das bedeutet, sicherlich kann man ein guter Pianist sein, auch wenn man jetzt nicht die Chopin-Etüde im richtigen Tempo spielen kann. Aber es war so, dass ich war 11 oder 12 so herum, dass das, was mir vorschwebt, was ich hören möchte, dass ich das nicht verwirklichen kann. Das heißt also, die musikalische Fantasie ist davon galoppiert, wenn du so willst. Das war mit 11, 12. Und ich habe noch eine ganz, ganz große Erfahrung gemacht oder Erlebnis gehabt. Das war auch mit dem Ivan zusammen, mit dem jüngeren Bruder. Wir haben in der Oper, in der Zauberflöte, den zweiten und den dritten Knaben gesungen. Und das war natürlich, da habe ich das Theater von hinten gesehen, also die Oper vom Inspizientenpult bewundert und das war ein Erlebnis für das ganze Leben.
Es gibt von Peter Ustinov einen sehr schönen Satz, der heißt, als Kind hat man großartige Ideen und dann muss man warten, bis man alt genug ist, damit die Erwachsenen einem diese Ideen abkaufen. Das hört sich so ein bisschen so an, als hättest du ganz früh eigentlich gewusst, was es werden soll und was du umsetzen möchtest. Wann kam denn der Zeitpunkt, zu dem du sagen würdest, ich kann jetzt genau das mit dem Orchester ausdrücken, was ich mir schon immer vorgestellt habe?
Ich bin noch nicht so weit. Also ich hoffe, dass ich irgendwann dahin komme. Also dass bei jedes Mal eine Enttäuschung zurückbleibt, ob das jetzt richtig ist und Selbstzweifel, das ist wahrscheinlich natürlich. Ich habe immer gehofft, dass ich dann irgendwann mal das vollkommene Konzert dirigieren werde. Es ist aber auch so, dass die Orchestermitglieder und Publikum und Presse und alle später, wenn man eine größere Erfahrung hat, viel mehr glauben und mir Glauben schenken. Und das, was ich mache, wenn ich von der Norm jetzt einmal abweiche, das ist am Anfang ist negativ und später wird es positiv sein. Das spüre ich in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Früher, wenn ich jetzt so ein bisschen pointiert ausdrücke, früher haben die Kritiker gesagt, also ich habe das Stück noch nie so gehört, wie er das dirigiert, das war ja furchtbar. Und heute sagen, ich habe das Stück noch nie so gehört, wie der Dirigent das gemacht hat, es ist fantastisch. Also die Einstellung ist anders, weil wenn man etwas Neues oder wenn man etwas Subjektives verwirklichen kann, das ist schleichend gekommen in den letzten 10 Jahren.
Aber berühmt geworden bist du bei mir persönlich, als diese berühmten Haydn-Symphonien vorgelegen haben, ja, mit Eisenstadt, wo man plötzlich erstmal überhaupt, dass alle Haydn-Symphonien aufgenommen wurden, das hatte man lustigerweise von einem anderen Ungarn schon mal erlebt, aber in dieser Glaubwürdigkeit, dieser Unmittelbarkeit, dieser Spielfreude und allem hat man gedacht, jawohl, so und nicht anders. Trotzdem gehst du hin und machst immer wieder und auch mit verschiedenen Orchestern Haydn und man hat immer das Gefühl, dass das könnte jetzt nochmal anders und nochmal anders und nochmal anders werden. Ist das bei dir der Versuch, immer wieder eine neue Art von Jugend zu entdecken, dass du sagst, guck mal, es geht auch nochmal anders, oder ist es eine Art von Reifeprozess oder ist es einfach nur, sind es einfach nur andere Möglichkeiten, die du mit den unterschiedlichen Orchestern ausprobierst?
Teilweise beides. Also für mich ist es so, ein Leben ist nicht lang genug, eine Haydn-Symphonie richtig kennenzulernen und von allen Seiten zu sehen. Und es ist eigentlich unglaublich, was da in einer 103 oder 104 oder 100 oder was auch immer in diesen, was Geheimnisse entdeckt sind. Und ich entdecke immer wieder Neues. Und das ist schön, dass du das sagst, dass dir diese Aufnahmen so gut gefallen haben. Aber ich muss sagen, die Aufnahmen, die ich vor 20, 30 Jahren gemacht habe, die will ich gar nicht mehr anhören, weil sie mir nicht gefallen. Es ist sicher so, was mir damals gefiel, wenn es mir heute nicht gefällt, das heißt nicht, dass es schlecht ist. Aber ich will das natürlich anders machen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich immer, das ist die wichtigste Aufgabe für einen Dirigenten, daran glaube ich fest, die individuellen Fähigkeiten der Partner, der Musiker einzubinden und das, was die anbieten, ein bisschen einfließen lassen. Ich muss den Rahmen festlegen und innerhalb dieses Rahmens muss ich das unterschiedlich machen. Jedes Konzert muss unterschiedlich sein, weil es unterschiedliche Musiker sind. Und deshalb haben die Düsseldorfer einen anderen Haydn gemacht und die Berliner haben einen anderen Haydn gemacht und die Wiener haben einen anderen Haydn gemacht. Aber das ist derselbe Haydn, bisschen anders. Jedes Konzert muss anders sein. Prinzipiell.
Ich stelle mir nur immer vor, dass ein Orchester einen Dirigenten einlädt und sagt, ich will den haben, weil ich das auch einmal so spielen möchte. Du enttäuscht ja förmlich das Orchester, wenn du sagst, nee, ich möchte das so machen, wie ihr das spielen könnt.
Nein, es ist nicht so einfach, weil ich muss ja das Ziel festlegen. Mhm. Das heißt ungefähr so, ich empfinde in diesem Takt Freude, ich empfinde in diesem Takt Enttäuschung oder was auch immer. Die emotionale, das zeigen, also ich muss die Fantasie erwecken. Aber ich möchte die Fähigkeit des Musikers dazu benutzen, wie er diese Überraschung oder Freude oder Enttäuschung oder was auch immer ausdrückt. Das ist nämlich, ich kriege ein viel, viel besseres Ergebnis dadurch, als würde ich den Weg dazu vorschreiben. Also du musst ein bisschen hier beschleunigen, den Ton betonen, den anderen Ton nicht betonen. Das ist mechanisch. Zeig eine plötzliche Enttäuschung und da zeigen Musiker diese Enttäuschung unterschiedlich. Das läuft eigentlich gar nicht immer verbal ab, aber das ist der Sinn. Und ich finde, wenn der Musiker das macht, was ich möchte, aber glaubt, dass er das macht, was er oder sie selber möchte, dann ist es richtig. Ist es verständlich, was ich jetzt gesagt habe?
Ich finde, habe wieder zu viel gesprochen. Nein, ich finde es wunderbar. Ich finde es vor allem einen guten Schluss. Also ja. wenn der Musiker wenigstens das Gefühl hat, dass er es noch selber entscheiden kann, was er tut. Nein, was ich gerne noch wissen würde als Schluss des ersten Telefonats: Wo kommt diese Haltung her? Ist das, hast du ein Vorbild gehabt oder war Haydn das Vorbild?
Teilweise Haydn. Also Haydn war ein Komponist, der aus den Gegebenheiten ausging und gar nicht die Gegebenheiten ändern wollte, sondern hat auch geguckt, was er aus den Gegebenheiten machen kann. Da hat sich nicht beklagt wie ein Fußballspieler, dass ich habe nicht den richtigen Ball bekommen, die Vorgabe, also der Rhythmus zu schnell, zu langsam, sondern das, was er bekommen hat, daraus hat er das Beste gemacht. Und diese Einstellung habe ich eigentlich auch. Also ich bin eher ein Haydn und ich bin nicht ein Beethoven, der die Umstände auch umstürzen möchte.
Aber hat es irgendwann Klick gemacht, ist jemand dir begegnet, der gesagt hat, denk doch mal darüber nach? Hast du einen Lehrer gehabt, der dich irgendwie dazu bewogen hat? Oder hast du dich gegen einen Lehrer gewandt, der es nie wollte, dass du so denkst?
Ich hatte solche Lehrer nicht gehabt. Ich habe den Hans Swarovski in Wien studiert. Der Hans Swarovski war einer, der ganz streng Technisches verlangt hat, also wie man schlägt, wie man einen Einsatz gibt, aber die musikalische Fantasie überhaupt nicht dazu gar nichts gesagt hat. Deshalb ist ein viel besserer Lehrer gewesen als manche große Dirigenten, die ihre eigene Persönlichkeit von den anderen verlangen. Das darf natürlich nicht sein. Ich habe, wenn du fragst, wo ich gelernt habe, ich habe nicht von Dirigenten gelernt, ich habe von Musikern gelernt. Ich habe zum Beispiel von dem Glenn Gould musikalisch viel mehr gelernt als von einem Bruno Walter oder Furtwängler.
Hast du mit ihm gearbeitet oder hast du nur die Platten
gehört? Nein. Allein, dass ich die Aufnahme gehört habe. Also der Gould, so gut ist das eine fantastische Persönlichkeit gewesen. Eigentlich gibt es zu wenig Aufnahmen von ihm, aber die sind interessant.
Alles andere besprechen wir in den nächsten Tagen.
Ich freue mich sehr. Okay, danke.
Danke, bis bald.
Tschüss. Bis dann, tschüss.